Ja, das mit der demokratischen Wahl ist natürlich immer so eine Sache, ne? Weil in der Demokratie werden Parteien ja selten, außer wenn es die Nationalsozialisten sind, mit irgendwie 80-prozentiger Mehrheit gewählt. Das heißt, auch in Israel ist es eigentlich so, dass das Land relativ gespalten ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts. Heute habe ich es ist irgendwie Ostersamstag. Ich bin selbst als Atheist ist Ostersamstag für mich schwer und ich bin müde und erschöpft und deswegen habe ich gerade so eine große Pause gemacht in der Anmoderation. Ich spreche heute mit Katharina Höftmann. Sie lebt in Tel Aviv und ist Schriftstellerin, Journalistin und ich habe mich schon mal versucht, mit ihr zu verabreden, als wir den Auswanderer-Podcast machen wollten und das haben wir nicht geschafft. Jetzt habe ich sie nochmal gefragt, ob sie Zeit hat, mir einfach mal zu erklären, was gerade in Israel passiert, politisch, warum die Menschen dort auf die Straße gehen und warum diese Demokratie so in Gefahr zu sein scheint. In Deutschland kann man zwar dazu Nachrichten lesen, aber ich bekomme kein richtiges Gefühl dafür, was in diesem Land passiert und warum das so gefährlich ist. Deswegen, Katharina, freue ich mich, dass du mit mir darüber sprichst. Und du gehst ja sogar auf diese ganzen Demonstrationen. Also man sieht bei Instagram oft, dass du Fahne schwingend Demokratie lauthals verteidigst in Tel Aviv. Warum ist es wichtig, dass du jetzt auf die Straße gehst und dass die Menschen in Israel auf die Straße gehen?
Also, hallo erstmal. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, mit dir ein bisschen darüber zu quatschen. Also, ich muss erstmal, das muss ich, da habe ich sofort das Gefühl, ich muss das revidieren. Also, Fahne schwingt bin ich wirklich sehr, sehr selten. Und ich sage auch immer, wenn ich mit Freunden gehe, dass mir das schwerfällt, die Fahne mitzunehmen, obwohl ich die israelische Fahne eine der schönsten Fahnen finde. Nichtsdestotrotz bin ich ja ein Wahlbürger und irgendwie relativ neu, also ich bin ja hier nicht geboren, ich bin jetzt seit 13 Jahren in Israel, also dass ich hier fest lebe. Aber trotzdem, und dann ist da natürlich dieser deutsche Instinkt gegen Fahnen per se und irgendwie gegen dieses Nationalistische per se, was damit einhergeht, irgendwie mit einer Fahne schwingend durch die Gegend zu laufen. Deswegen hat sich da bei mir gleich so ein bisschen so ein, ah, nee, also Fahne schwingend bin ich nicht. Die Male, wo wir die Fahne dabei hatten, waren meine Kinder dabei. Das ist natürlich, die wachsen natürlich mit einem ganz anderen Nationalgefühl auf, da sie hier geboren sind und hier zur Schule gehen und sich selbst natürlich komplett als Israelis wahrnehmen. Und zwar auch als Halbdeutsche wahrnehmen, aber das ist bei denen eine sehr theoretische Angelegenheit, dadurch, dass sie eben immer hier gelebt haben. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir auf die Straße gehen, weil, also weißt du, das ist so ein bisschen, wo fängt man da an? Das ist ja
Suchst ja,
nicht
such,
etwas.
fang einfach an.
Genau. Nee, weil das ist, weißt du, das ist ja nichts, was sich jetzt so, sage ich jetzt mal, in den letzten 5 Monaten oder so entwickelt hat, ne? Also ich würde mal sagen, dieser Riss, der durch die israelische Gesellschaft geht, an ganz vielen Stellen, der wächst und wächst ja eigentlich seit, naja, also bestimmt einem guten Jahrzehnt, ja, und dann eigentlich wächst er schon viel länger, ja. Also man muss sich ja vorstellen, für die Leute, die nicht so richtig Israel kennen, das ist ja ein extrem, extrem multikulturelles Land in einer gewissen Hinsicht. Es ist zwar der jüdische Staat mit einer 20-prozentigen arabischen Minderheit, aber es ist eben auch im jüdischen Staat, wenn man nur den jüdischen Teil sieht, gar nicht homogen. Ja, also wir haben hier Juden, die also in arabischen Ländern kommen, die sogenannten Misrachim oder Sfaradim, ja, die kommen aus Marokko, die kommen aus Tunesien, aus Ägypten, aus Syrien, aus dem Libanon, aus Libyen, aus dem Iran, aus dem Irak. Also meine Kinder zum Beispiel sind quasi Viertel Iraker, weil ihre Oma aus dem Irak stammt und da auch noch geboren ist. Ja, und dann haben wir die aschkenasischen Juden, das sind die, die eben ursprünglich aus Europa kommen, also Ungarn, Polen, Deutschland, so das Ganze. Dann haben wir äthiopische Juden, die eben aus Äthiopien ursprünglich stammen. Und dann haben wir sozusagen an der Leitlinie der Religion aber auch noch extreme Unterschiede. Also wir haben die Charidim, das sind die mit den schwarzen Hüten oder den Pelzhüten, die also wirklich extrem religiös und traditionell sind. Bei denen unterscheidet es sich aber auch nochmal in Sekten, in die orientalischen Charidim, in die europäischen Charidim. Und dann haben wir eben diese nationalreligiösen, wozu auch die Siedlerbewegung gehört, also quasi die religiös geprägte Siedlerbewegung. Das sind die mit den Häkelkippas und die meistens so ganz lange wilde Schläfenlocken haben. Und das sind überraschenderweise, muss ich fast sagen, die jetzt eigentlich sich so ein bisschen herauskristallisieren aus meiner Sicht, und das ist natürlich eine ganz subjektive Sicht, ja, die fast mit am gefährlichsten sind für das Land. Also ich war nie ein großer Unterstützer der Siedlung, überhaupt gar nicht. Aber ich habe die Nationalreligiösen eigentlich immer als eine Gruppe wahrgenommen, die durchaus fähig sind, Kompromisse zu schließen und die fähig sind, damit zu leben, dass es hier in diesem Land eben sehr säkulare Juden gibt, die zum Beispiel wollen, dass am Freitag alles offen hat und am Samstag. Und die auch in ihren Städten wollen, dass die Busse fahren. Also in Tel Aviv zum Beispiel gibt es ja einen Bus auch am Schabbat, und in Haifa gibt es Busse, weil dort eben auch viele Araber leben. Und ich habe die Nationalreligiösen eigentlich immer so wahrgenommen, dass sie das verstehen und dass das für die in gewisser Weise auch okay ist. Die gehen zum Militär, die arbeiten, anders als zum Beispiel die Ultraorthodoxen. Und die leisten sozusagen wirklich auch einen wichtigen Beitrag zur israelischen Gesellschaft, weil sie viel in sozialen Berufen auch arbeiten. Es stellt sich jetzt aber heraus, dass gerade diese Gruppe in der aktuellen Regierung die gefährlichste ist, weil sie wirklich extrem ideologisch ist. Und ja.
Wo kommen die denn her? Also wenn du sagst nationalreligiöse, also Israel gibt es ja jetzt auch noch nicht hunderte von Jahren, das ist ja ein relativ junger Staat. Also wie entstehen denn nationalreligiöse seit 1947? Wann war die Gründung des Staates Israels?
48, Mai
48.
48. Naja, also ich meine, wie entstehen die, ne? Also es gab natürlich von Anfang an, also man muss ja auch mal sagen, natürlich wurde Israel 48 offiziell gegründet, aber es haben immer Juden hier gelebt. Und die erste große zionistische Einwanderungswelle war ja schon Ende des 19. Jahrhunderts, ja, also Anfang des 20. Das heißt, die Vorbereitung für den israelischen Staat gab es schon lange vor auch der Shoah. Es stimmt natürlich, dass durch die Shoah auf allen Seiten das Bewusstsein gewachsen ist, oh, die Juden brauchen tatsächlich einen eigenen Staat, denn sie wurden gerade zu Millionen abgeschlachtet. Und das hat wahrscheinlich natürlich den letzten Push gegeben, dass eben auch andere Länder gesagt haben, okay, wir unterstützen das, dass es einen israelischen Staat gibt. Aber dass die Juden hier einen israelischen Staat wieder aufbauen wollten, ja, das ist schon mit Herzl entstanden, ja, und Herzl war lange, lange vor irgendwie Shoah und allem. Und diese nationalreligiösen, ja, weißt du, ich meine, guck mal, die palästinensische Identität, wie man sie heute kennt, ist erst in den 70er Jahren entstanden. Na, also vorher haben sich die Araber hier in diesem Land nicht Palästinenser genannt. Und genauso, also weißt du, ich sage immer, diese beiden Identitäten hängen so eng zusammen. Also es gäbe diese palästinensische Identität nicht ohne die jüdisch-israelische, denn sie ist eine Reaktion darauf. Das war hier vorher Jordanien, es war britisches Staatsmandatgebiet und es war Ägypten. Ja, und dass diese palästinensische Identität in den 70er Jahren entstanden ist, Ende 60er Jahre, war eine Reaktion darauf, dass es hier einen israelischen Staat gibt. Und es war eine Reaktion darauf, dass im Sechstagekrieg Teile von Jordanien und Teile von Ägypten erobert wurden, ja, von Israel. Und genauso haben sich natürlich die Nationalreligiösen entwickelt. Die sagen halt, dass die Gegend, wie sie es nennen, Judah Shamron, also Judäa und Samaria, was also die Westbank ist, dass das zu Israel gehören soll. Ja, und bauen da natürlich mit Unterstützung der israelischen Regierung ihre Siedlungen und sind der Meinung, sie dürfen dort leben. Ja, da haben sie ein Anrecht drauf. Da sind viele wichtige jüdische Stätten. Ja, da sind zum Beispiel die ganzen Gräber von den Vätern und den Müttern, Abraham und Sarah und so weiter, um Hebron zum Beispiel drumherum. Und die israelische Regierung hat natürlich über viele Jahrzehnte das gefördert, ja, und hat im Prinzip diesen Menschen gesagt, ja, ist okay, ihr könnt da eure Siedlung bauen und ja, wir haben ein gewisses Anrecht auf dieses Land. So. In den Siedlungen selber leben ganz, ganz viele, die ursprünglich aus Amerika kommen. Das wissen auch viele nicht. Ja, also da sind ganz viele Juden aus Amerika eingewandert, die da so ein bisschen wilde Sau spielen. Es sind aber auch ganz, ganz viele, die eben schon seit zweiter, dritter, ja, vierter, zum Teil sechster, siebter Generation hier in Israel leben.
Wie erklärst du dir das, dass jetzt Netanyahu und seine doch recht rechtskonservative Regierung diese Demokratie aufs Spiel setzt? Also warum, was ist das Interesse Netanyahus daran, diesen Vorzeigestaat im Nahen Osten zu riskieren, damit auch die Verhältnisse zum Rest der Welt zu riskieren?
Also erstmal, es ist keine rechtskonservative Regierung mehr. Das ist wirklich eine rechtsnationale Regierung, finde ich. Das finde ich sehr wichtig zu sagen.
Ist es so wie AfD? Kann man sich das vorstellen, wie die, als würde jetzt sozusagen die AfD den Kanzlerin oder den Kanzler stellen? Muss man sich das so vorstellen? Oder ist es eher, als würde die NPD den Kanzler oder die Kanzlerin stellen?
Beide Vergleiche hinken, denn beide Parteien sind zutiefst antisemitisch. Aber es ist, ich finde, der Vergleich passt eher mit Trump. Ne? Okay. Und mit denen, die sich zum Teil mit Trump zusammengetan haben. Die vorherigen Netanyahu-Regierungen, die waren rechtskonservativ. Die jetzige Regierung ist rechtsnational und zum Teil sehr, sehr extremistisch. Also der Finanzminister Bezalel Smotrich und auch der Minister, der sozusagen für die Polizei verantwortlich ist, Itamar Ben-Gvir, das sind beides eigentlich, muss man sagen, jüdische Terroristen, Terrorismusunterstützer, die beide nicht in die Armee durften, weil sie als zu extremistisch eingestuft wurden, um in die israelische Armee zu gehen. Ja, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und die sitzen da jetzt in der Regierung und die gehören beide dem nationalreligiösen Spektrum an. Ich glaube, bei beiden hätte man nicht gedacht, dass das je so weit kommt, dass die in die Regierung kommen. Und dass Netanyahu die mit in die Regierung genommen hat, ist, glaube ich, eine Entwicklung, die Netanyahu durchmacht seit jetzt mehreren Jahren. Der war sehr lange ein sehr schlauer Kopf und ein Neoliberaler. Man musste nicht mit allem übereinstimmen, was er tat, aber er war in gewisser Weise ein Realpolitiker. Und er hat auch durchaus Dinge für dieses Land getan, die, glaube ich, gut sind. Aber er ist verrückt geworden. Man kann es nicht anders sagen. Er muss seine Macht beschützen. Es laufen ja gegen ihn mehrere Prozesse. Also es droht ihm wirklich eine Gefängnisstrafe.
Das ist echt krass, Trump-Vibes.
Ja, es ist, der Vergleich hinkt nämlich eben gar nicht. Also der Vergleich hinkt gar nicht. Und ich glaube mittlerweile auch, dass Netanyahu genauso die Bodenhaftung verloren hat. Also weißt du, bei Trump hat man ja so oft gedacht, ist der verrückt? So, was ist denn da los? Also das war ja schon, das hatte ja Züge von Psychopathen, so, weißt du, dass du so dachtest, der checkt gar nicht mehr, was um ihn rum passiert. Und die Reaktionen auf Dinge sind auch nicht mehr normal. Und ähnlich ist es mit Netanyahu. Das ist eigentlich, also man beobachtet es so und denkt so, das kann ja eigentlich nicht sein. Der war ja durchaus mal vernünftig, aber irgendwie ist bei dem, weiß ich nicht, was ausgehakt.
Trotzdem wird ja demokratisch gewählt. Also wer hat denn diesen Mann gewählt? Oder war es dann so, dass man dachte, er war ein schlauer Kopf, den wählen wir jetzt wieder? Und dann war die Wählerschaft überrascht, dass der offensichtlich Irre oder Bodenhaftung verloren hat. Oder war das den Leuten vorher schon klar, wir wählen jetzt einen Irren?
Ja, das mit der demokratischen Wahl ist natürlich immer so eine Sache, ne? Weil in der Demokratie werden Parteien ja selten, außer wenn es die Nationalsozialisten sind, mit irgendwie 80-prozentiger Mehrheit gewählt. Das heißt, auch in Israel ist es eigentlich so, dass das Land relativ gespalten ist, ne? Also zum Beispiel die arabischen Israelis sind bei der letzten Wahl fast gar nicht wählen gegangen, was zum Nachteil war für das, sage ich mal, mehr so zentrale, liberale Lager, weil die haben ja die letzte Regierung gestellt mit einer arabischen Regierung, mit einer arabischen Partei, was ja eine absolute, das ist das erste Mal in Israel gewesen. Wenn aber natürlich die Araber nicht wählen gehen und ihre Partei nicht genug Stimmen kriegt, dann kann man die auch nicht in die Koalition mit reinbringen, weil das bringt dann gar nichts. Und zwischen denen, die wählen gegangen sind, war das eine relative Hälfte-Hälfte-Sache. Also die Hälfte hat im Prinzip zentrale Parteien und linke Parteien gewählt und die andere Hälfte hat religiöse Parteien, nationalreligiöse Parteien, ultraorthodoxe Parteien und den Likud von Netanyahu gewählt. Es stimmt, dass der Likud von Netanyahu die meisten Sitze hat. Aber wie gesagt, wenn man es wirklich sich mal in absoluten Zahlen anguckt, ist das Land relativ in der Mitte gespalten. So, und das ist auch das, was man sieht. Also es gibt hier ganze Städte, die sind Bibi-treu. Und es gibt aber auch genügend Städte, da wählt kaum jemand Bibi.
Ja.
Und es gibt da relativ viele Parallelen, wer Bibi wählt und wer nicht Bibi wählt. Also ich sage jetzt mal so die aschkenasisch hoher Akademikergrad, hoher Bildungsgrad, auch eher höhere Verdienst und so weiter, höhere Gehälter, die wählen halt eher nicht Bibi. Ja? Und die Bibi wählen, sind halt eher orientalischer Herkunft, kommen oft eher aus sozial schwacheren Städten und so weiter, was eigentlich eine Ironie ist, weil Bibi viel weniger für die tut, als viele
Ja.
linke Parteien tun.
Ich glaube, vor 2 Wochen eine Meldung gelesen über den Minister, der sich um die Polizei kümmert, diesen Ultrarechten, der nicht in die ins
Genau,
Militär
das ist der
durfte.
Bund, ja.
Genau. Und da sagte er etwas, und ich weiß nicht, korrigier mich, ob das jetzt einfach nur so sozusagen Panikmache ist, aber er sagte so einen Satz sinngemäß, dass er die Nazis gar nicht so schlimm gefunden hätte. Es waren jetzt nur leider die Juden, die das Opfer waren. Sonst, wenn die Juden nicht das Opfer gewesen wären, wäre das alles cool gewesen, was die Nazis gemacht haben. Hat er das wirklich gesagt oder ist es ein Übersetzungsfehler, der bei uns in Deutschland angekommen ist?
Nee, sowas sagt er wirklich.
Mit
Also
welchem
die
Zweck?
sagen
Also, was ist denn,
Hosanna.
was, wie kann man denn, also, wie kann ein Politiker in Israel, wo immer noch die Kinder der dritten Generation darunter leiden, was die Shoah angerichtet hat, wie kann man denn als Politiker in Israel so einen Satz sagen, ohne dass das Konsequenzen hat?
Ja, du, also ich, ne, das ist so ein bisschen Verstehen den Psychopathen. Also ich weiß auch nicht, wie Leute sowas sagen können. Ich meine, der Smotrich hat vor kurzem gesagt, als in Huwara da in diesem arabischen Dorf die Siedler durchgedreht sind und da alles abgebrannt haben, hat er gesagt, ja, wir müssen Huwara auslöschen. Das sind Dinge, die da gesagt werden, da stehst du fassungslos daneben und denkst, das ist ja nicht wahr. Also, wie kann überhaupt jemand das sagen? Und klar, gerade noch in Israel, gerade so ein Nazi-Vergleich, was ist los?
Wie wurde das diskutiert?
Man kann
Also gab es dann irgendwie sowas? Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland, wenn irgendwie mal wieder irgendjemand solche Vergleiche zieht oder solche ungehobelten Äußerungen trifft, dann wird es ja echt krass diskutiert in Deutschland. Wie wurde das in Israel diskutiert?
Sehr unterschiedlich. Also, weißt du, das Problem ist, und ich möchte jetzt überhaupt gar nicht hier so ein Mizrachi-Ashkenazi-Ding aufmachen. Ja, also orientalische Juden versus europäische Juden. Gar nicht. Aber was eine Wahrheit ist, ist, dass natürlich orientalische Juden selten was von der Shoah mitbekommen haben. Also, es gab welche, die davon betroffen waren, zum Beispiel im Irak oder so. Aber es gibt da ein anderes Bewusstsein für die Shoah als jetzt bei aschkenasischen Juden. Völlig natürlich. Ja, wenn natürlich deine Oma erzählt, ja, oder auch nicht erzählt, aber du weißt es, da sind alle Angehörigen in Auschwitz umgekommen, ist es was anderes, als wenn deine Oma einfach im Irak mit anderen Arabern gelebt hat. So, und die hatten eigentlich auch ein ganz gutes Leben bis zur offiziellen Staatsgründung oder so davor. Und ich glaube, da ist ein anderes Bewusstsein für die Shoah. Und dann ist natürlich auch hier, so wie auch in Deutschland, die Generation, die junge Generation heute, sieht das eben auch nicht mehr so extrem. Ne? Also Israelis hatten schon immer einen sehr laxen Umgang mit dem Wort Nazi. Also du wirst hier schneller als Nazi bezeichnet, einfach wenn du zum Beispiel zu ordentlich bist. Da machen sich Israelis einen Witz draus. Ja, also das ist ein ganz normales Wort hier. So,
Ich
du
weiß,
sagst ganz normal zu jemandem, du Nazi. So.
das wirst du, dadurch, dass du da eben seit 13 Jahren in Israel lebst, immer wenn ich in Israel bin, bin ich immer schockiert. Weißt du, als Deutscher hast du ja diese politische Korrektheit und du bist so, willst unbedingt irgendwas vermeiden, irgendwie so was falsch zu machen als Deutscher in Israel. Und du kannst, also eigentlich hatte ich immer das Gefühl, du machst automatisch Dinge falsch, die sofort auch in einen Witz umgebaut werden. Eine kurze Anekdote: Mein Vater war mit meiner Mutter in Israel im Urlaub und dann hat so ein Bus irgendwie wollte auf dem Fußgängerüberweg einfach über meinen Vater rüberfahren. Und dann hat er aus Spaß so getan, als würde er sich eine, also der ist einfach zu schnell raufgefahren auf den Überweg. Mein Vater hat einen Schreck bekommen und mein Vater hat dann als Witz so getan, als würde er sich den Bus aufschreiben. Und meine Mutter rief dann auf Deutsch zu meinem Vater, das kannst du nicht hier machen, woraufhin der Busfahrer die Tür aufmachte und meinte, ah ja, Deutsche, typisch, wollte er wieder Listen anstellen. Und das war mein Vater. Bis heute ist dem das so unangenehm. Aber das ist, genau diese gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht, wenn du dann als Deutscher dich vorstellst, es wurden immer irgendwelche krass über so Witze gemacht, wo du, lache ich jetzt mit oder kaufe ich mir ein Flugticket und fliege direkt wieder nach Hause?
Nee, da darf man gar nicht empfindlich sein. Also ich habe, als ich hier meine ersten, ich habe so einen Studienaustausch gemacht 2006 hier gibt es ja nur so Gasherde und ich habe das nicht gewusst, weil ich hatte in Berlin so einen Elektroherd und dann habe ich das halt und habe nicht das, also das Gas kam raus, aber das Feuer ging nicht an, so. Und dann läuft mein Mitbewohner so hinten an mir vorbei und sagt wirklich so ganz trocken, so super unaufgeregt, die Deutschen vergasen uns wieder. Und das ey, da musst du dich halt erstmal echt dran gewöhnen, ne? Das ist hardcore. Also ich habe das mittlerweile sehr angenommen und wenn hier mal Deutsche zu Besuch sind, muss ich mich richtig zusammenreißen, mich daran zu erinnern, dass das nicht, dass man nicht da den gleichen Humor irgendwie haben kann, weil das irgendwie für die zu krass ist. Aber ja, aber das weißt du, das ist das Ding. So Israelis haben so einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und diese jüngere Generation, die ist ja nicht mehr, weißt du, die laufen nicht mehr durch die Gegend und denken jeden Tag Shoah, Shoah. Und zum Beispiel auch der Holocaust-Gedenktag, den es ja hier gibt, und der wirklich sehr intensiv begangen wird, weil es eine Sirene gibt, die 2 Minuten lang geht und man muss wirklich stehen und irgendwie den Opfern gedenken und so. Aber der ist, glaube ich, mittlerweile hat der für Leute eine weniger wichtige Bedeutung als der Memorial Day, der kurz danach ist, der eben den Opfern von Kriegen und vom Terrorismus gedenkt. Ja, also man darf nicht vergessen, dass natürlich diese Shoah ist so ein Unterbau, ja, moralisch und irgendwie, ne, man erinnert da immer wieder dran und klar aus der Asche und auferstanden und so, das ist auch in der Tikva, in der Hymne, aber natürlich ist seitdem schon so viel anderes passiert, ja, diese ganzen Kriege, die Intifadas, ja, ich meine, hier sind jahrelang jeden Tag Busse explodiert, ja, Cafés explodiert. Das ist viel, viel frischer. So, und das ist für die Leute und für die Jüngeren auch viel, viel frischer. Und deswegen ist so ein Nazi-Vergleich so absurd der ist und so furchtbar der ist, ja. Und natürlich gibt es noch genügend Leute in diesem Land, die auch sagen, hier oben, der ist verrückt geworden, was redet der für ein Zeug? Aber es ist nicht das Gleiche, sage ich jetzt mal, wie ein Nazi-Vergleich in Deutschland.
Ja. Wenn du auf die Demonstration gehst, wen siehst du da? Sind es junge Leute oder ist das einfach ein Querschnitt der israelischen Gesellschaft?
Wow, das ist eigentlich eines der tollsten Sachen an den Demos. Also die Netanyahu und seine Männer, also Ben-Gvir und so weiter, bezeichnen ja die Demonstranten alle als Anarchisten. Was ein bisschen lustig ist, weil natürlich Ben-Gvir gerade jemand ist, der ja sehr anarchisch unterwegs war, bis er dann Minister geworden ist und wirklich in der Westbank sehr, sehr viel Chaos gestiftet hat irgendwie. Und mittlerweile bezeichnen sich die Demonstranten scherzhaft selber als Anarchisten. Aber wenn du auf die Demonstration gehst, siehst du, dass das alles andere ist als Anarchisten. Also ich habe natürlich nur den Tel Aviv-Bubble-Eindruck. Es wird ja auch in anderen Städten demonstriert, also es wird in Haifa demonstriert, in Beersheba, in Jerusalem natürlich, aber auch in kleineren Städten wie Herzliya. In Tel Aviv sind aber die größten Demonstrationen und ich finde, es ist extrem gemischt. Also es sind alle Altersgruppen, es sind ganz alte Leute zum Teil. Ich habe bei einer Demonstration leider beobachten müssen, wie die Polizei zum Beispiel einen echt, also der war bestimmt schon an die 70, einen Mann niedergeprügelt hat. Es sind schwangere Frauen, es sind ganz, ganz viele aus der queeren Community, es sind dunkle, helle, wer komplett fehlt leider, sind die äthiopischen Juden. Und das ist auch sichtbar, also es ist deutlich, dass sie fehlen. Und wer auch komplett fehlt, sind die arabischen Israelis.
Wie kriegt man eine Einigkeit wieder? Also ich meine, dieses, dass die Gesellschaft so gespalten ist, das ist eigentlich ein Problem unserer Zeit. Also das hast du ja nicht nur in Israel, das hast du in den USA, das hast du in Europa, das hast du in Ländern wie Äthiopien, da hast du es auch. Also dass du diese Spaltung der Gesellschaft, wie überwindet oder was ist der Plan Israels oder der Plan von euch Demonstrierenden, wie man diese Gräben wieder überwindet, damit man gemeinsam ja, diese Demokratie rettet und auch einer Eskalation. Also das Spannende an Israel ist ja auch, dass du dort eben um Demokratie kämpfst, aber auch um eine kriegerische Eskalation. Also umso friedlicher das Land ist, umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie zu einem Krieg kommt. So, wie wird dieser Graben überwunden?
Ja, ich meine, das sehen wir ja im Moment, ne? Also wir hatten jetzt 2 Tage mit Raketenbombardement im Norden. Gestern war ein Terroranschlag hier in Tel Aviv auf der Strandpromenade, wo ein Tourist umgebracht wurde und mehrere verletzt. Es war in der Westbank auch wieder ein Terroranschlag, wo 2 Schwestern erschossen wurden. Also im Moment ist hier echt die Hölle los an allen Fronten. Ich weiß auch nicht, wie Netanyahu noch ruhig schläft. Ich weiß es wirklich nicht. Wie man die Einigkeit wiederherstellt, weißt du, das ist so ein bisschen, man sagt, so eine jüdische Familie mit 5 Leuten hat 10 Meinungen. Also ich glaube, es ist nicht so leicht zu sagen, das ist der eine Weg. Ich glaube, egal was passiert, was auf jeden Fall extrem beeindruckend ist und wo Israel als Land und als Volk, wo wir einfach auch sehr stolz sein können, ist, dass wir es nicht haben einfach so geschehen lassen. Ja, also diese Massen, die hier auf die Straße gehen und die Tatsache, dass die Gewerkschaft gesagt hat, wenn das jetzt nicht aufhört mit dieser Justizreform oder wenn da jetzt nicht ein neuer Vorschlag gemacht wird oder ein Kompromiss gefunden wird, dann legen wir hier das ganze Land lahm. Und 5 Minuten später war der Flughafen geschlossen. Ja, also diese Einigkeit und da saßen in diesem Gewerkschaftsmeeting, wo der Chefgewerkschaftler quasi gesagt hat, so, wir legen jetzt das Land lahm, uns reicht's. So, dass die Piloten, die Piloten sind hier wie Götter, ja, das sind Eliteeinheiten in der Armee. Die haben alle gesagt, wir dienen nicht mehr. Reserveeinheiten, ganze Reserveeinheiten haben gesagt, wir dienen nicht mehr. Das ist extrem beeindruckend. Das hat es so in diesem Ausmaß in Israel noch nicht gegeben. Also das Bewusstsein dafür, dass hier gerade echt was auf dem Spiel steht, ja, weil diese Justizreform ist unter Umständen nur der Anfang. Und es ist ein ganz, ganz dramatischer Anfang. Man hat es in Ungarn zum Beispiel ja gesehen, wozu das führt. Man hat es auch in Amerika gesehen. Trump ist nicht mehr an der Macht, aber in so und so vielen Bundesstaaten kann man nicht mal mehr abtreiben lassen, weil diese Dinge so geändert wurden unter Trump. Und das ist halt was, diese Gefahr sieht man eben hier auch, dass es mit der Justizreform anfängt, aber dass es dann weitergeht. Und die Gegenwehr ist unglaublich. Ja, also es ist ein ganz kleines Land. Wenn hier 500.000 Leute auf die Straße gehen, das ist, als würden in Deutschland mit 80 Millionen, keine Ahnung, 10 Millionen auf die Straße gehen oder so. Ja, das ist wirklich, das sind unglaubliche Zahlen. Und wenn du mich fragst, die einzige Lösung ist, dass Netanyahu zurücktritt.
Wäre meine
Ja, also.
Anschlussfrage gewesen. So, wie lange geht so eine Legislaturperiode in Israel? Und muss man den jetzt noch 3 Jahre ertragen? Oder wird er in der Revolution gestürzt oder muss der einfach zurücktreten?
Ich weiß gar nicht, das müsste ich jetzt auch recherchieren, aber ich weiß gar nicht, ob in Israel schon mal irgendeine Regierung die Legislaturperiode voll geschafft hat. Ich glaube nicht. Nee, jetzt wirklich. Das
Ja.
ist hier eben völlig gar nicht irgendwie Thema, dass hier irgendjemand mal eine volle Legislaturperiode schafft. Also selbst Netanyahu, der irgendwie gefühlt ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren an der Macht ist, hat noch nie eine Legislaturperiode voll geschafft. Und ich glaube, dass auch diese Regierung jetzt natürlich sehr bröckelt, ne? Also wie gesagt, die Justizreform, das ist ja jetzt offiziell erstmal gestoppt. Ich glaube, dass Netanyahu, der trickst darum. Ich glaube, der will das nicht wirklich stoppen. Ich glaube, die Leute dürfen sich da gar nicht irgendwie was vormachen lassen. Aber offiziell ist das jetzt erstmal, muss irgendwie neu verhandelt werden. So, jetzt haben wir aber eben die Situation, dass gerade die Sicherheitssituation sich extrem verschärft. Ja, wir haben Raketen auf die Grenze von Gaza, wir haben Raketen auf die Grenze mit dem Libanon, wir haben Terroranschläge an jeder Ecke. Das ist vielleicht was Netanyahu und seine Regierung auch in die Hände spielt. Ja, ich glaube, das sind durchaus Sachen, die auch provoziert wurden, ja, mit dem Verhalten in Jerusalem und in Al-Aqsa. Nichtsdestotrotz, we got bigger fish to fry gerade, weil natürlich die Sicherheit erstmal wiederhergestellt werden muss einigermaßen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, er wird es nicht leicht, es wird nicht leicht für ihn, das so durchzuziehen, weil dafür ist die Gegenwehr zu gut.
Aber wie cool ist es eigentlich, dass Israel an der Stelle mit den Demonstrationen ein Beleg dafür ist, dass Demonstrieren was bringt? Also ich meine, wenn man nicht demonstrieren gewesen wäre, wäre diese Justizreform einfach durchgesetzt worden und nicht wenigstens nicht mal diese Pause, die jetzt erzeugt wurde. Also ich meine, man ist ja so oft jetzt so, auch in der, ja, wie heißt die, Gen Z, die sagen, was bringt denn schon demonstrieren? So Klimawandel passiert doch eh, aber es bringt was. Also es ist so der Beleg dafür,
Ja,
dass auf die Straße
finde
gehen
ich auch.
sinnvoll ist.
Das war so lustig. Meine Eltern waren gerade da. Also ich bin ja in Rostock geboren und meine Eltern kommen aus Brandenburg ursprünglich. Und dann sagte mein
Hamburg.
Vater so, ja, so Demonstrationen bringen ja irgendwie nichts. Und dann habe ich mich umgedreht und habe zu ihm gesagt, das sagst du als Ossi, das ist ja schon ein bisschen lustig. Also, ob die Mauer gefallen wäre ohne die Montagsdemonstration, das ist halt mal noch echt die Frage, ne? Also klar war auch insgesamt die politische Situation dann irgendwie da, aber ich glaube natürlich auch fest daran, dass Demonstrationen was bringen. Ich glaube halt, dass das Problem oft ist, wenn diese Demonstrationen nicht gewalttätig sind, ja, und das sind sie halt hier nicht. Ich meine, weißt du, hier gehen in Tel Aviv 200, 300, 400.000 Leute auf die Straße und es bricht nicht eine Fensterscheibe. Ja, also da können die Franzosen sich mal ein Beispiel dran nehmen. Das muss man einfach echt sagen. Ja, hier ist nicht eine Kleinigkeit geht irgendwie kaputt. Aber das ist dann natürlich auch ein bisschen das Problem, weil das ist dann, ne, dann interessiert es die da oben halt auch nicht so recht. Und erst wenn die auf die Stadtautobahn rennen und das da sperren und wenn es Bambule gibt, dann erst werden sie gehört. Aber ich glaube, was eben in Israel passiert ist, und das ist das Wichtigere, ist, dass es eben auch diese Bewegung von oben gibt. Also, wie gesagt, Gewerkschaften, ganze Supermarktketten, Bankenchefs, ja, die ganzen von der Zentralbank, von der israelischen Zentralbank, aktuelle Chefs, ehemalige Chefs, die Startups, alle sagen, diese Justizreform darf nicht passieren.
Wenn so viele Leute dagegen sind, und zwar wirklich durch die ganze Bank durch, woher nimmt denn Netanyahu das Selbstbewusstsein, das Ding durchzuziehen? Also was ist da seine, wenn er einfach gefühlt ganz Israel gegen sich hat, warum will er das dann noch durchziehen?
Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein ist da gar nicht mehr. Also ich glaube, dass Netanyahu auch ganz gelinde gesagt der Arsch auf Grundeis geht. Ja, der merkt schon, Scheiße, das ist nicht so leicht, wie ich es gedacht habe. Aber Netanyahu steht mit dem Rücken zur Wand. Wenn er diese Reform nicht durchzieht und wenn er seine Gesetze, die ihn schützen, nicht durchzieht, dann kommt er in den Knast. Das heißt, für ihn ist es im Prinzip alles auf eine Karte. So. Und wenn er das nicht schafft, dann kommt er in den Knast. Das ist seine Alternative. Also versucht er alles. So, der hat nichts mehr zu verlieren. Und das ist
Alter, wie
natürlich das
krass.
Gefährlichste.
Das ist, ich finde es sehr gut, dass wir beide miteinander reden, weil das verstehst du zum Beispiel nicht, wenn du die deutschen Nachrichten liest, wie ultra groß dieser Konflikt ist, nämlich wenn du alleine diese unterschiedliche Perspektive auf die Shoah durch verschiedene Juden, die sich nicht an Demonstrationen oder an Demonstrationen beteiligen, aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichte, bis hin zu den singulären Problemen eines einzelnen Mannes, der nicht in den Knast möchte. Also, wie groß kann ein Konflikt sein? Israel, ja.
Welcome to Israel.
Ja.
Konflikte können wir hier in aller Tiefe, in aller Hinsicht, in allen Dimensionen.
Jetzt ist gestern Abend tatsächlich jemand, hast du auch schon erwähnt, gab es einen Terroranschlag auf diesem sehr gemütlichen Strandabschnitt in Tel Aviv, auf dem da ist zum Beispiel im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz tolles Schwimmbad mit Meerwasser, in dem man baden kann, ganz am Ende des Strands.
Sonnenpol, ja.
Und das Krasse ist, immer wenn man in Tel Aviv ist, ist man irgendwie so daran gewöhnt, dass das passieren könnte. Also immer wenn ich da bin, weiß ich, es könnte jetzt sein, dass irgendjemand abgestochen wird, dass irgendwie eine Handgranate in den Bus geworfen wird, dass irgendwas irgendwo hochsprengt oder dass irgendwie plötzlich ein Krieg ausbricht an irgendeiner Ecke Israels, bei der man gar nicht wusste, dass da irgendwas ausbrechen kann. Wie lebst du als Rostockerin mit dieser Gefahr, die man ja eigentlich nicht mehr spürt?
Zustände gewöhnt als Rostocker. Ich sag nur Sonnenblumenhaus, nein. ja, ey, ich wohne ja auch auf der Diesingorf. Hier waren halt in einem Jahr zwei Terroranschläge direkt bei mir gegenüber. Also wirklich direkt bei mir gegenüber. Der eine links bei mir gegenüber und der andere rechts bei mir gegenüber. Jetzt der vor kurzem, vor weiß ich gar nicht, 3 Wochen oder wann das war. Und einer gestern genau war vor einem Jahr. Und es ist schon verrückt, ne? Also ich will gar nicht da so cool sein und sagen irgendwie, ach, müssen wir halt irgendwie, ne, Hauptsache leben. Das ist schon beängstigend. Und weißt du, ich habe zwei Kinder, ich laufe mit denen, ich war gestern mit meinen Kindern auf der Strandpromenade, ja, da war überall Polizei. Und wir haben uns noch darüber unterhalten, dass da überall Polizei ist. Und gestern Abend ist mein Freund, der in Jafo wohnt, mit dem E-Roller genau diese Strecke lang gefahren, wo dann später der Terrorist mit seinem Auto die Leute umgekarrt hat. Und der war vielleicht 20 Minuten vorher da. Das ist alles eine verdammte Glückssache, wann du wo bist. Und ich bin da sehr fatalistisch. Ich sage, wenn ich auf der Liste stehe, stehe ich da eh drauf. Und dann kann ich hingehen, wann und wo ich will. Dann stehe ich auf dieser Liste und dann erwischt es mich. So. Und wenn ich da nicht drauf stehe, so. Und deswegen lebe ich einfach mein Leben, ne? Weil anders geht es nicht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht oft auch Angst habe. Also gerade auch beim letzten Krieg, der vor 2 Jahren war, was eben auch der erste Krieg war, den so mein größerer Sohn auch richtig bewusst erlebt hat, ja, mit den ganzen Raketenalarmen. Und wir waren hier zum Teil Nächte mit Raketenalarmen in diesem Bunkerzimmer eingesperrt, ja.
Ach, das war gar kein Witz. Du meinst, der Podcast begann ja mit, ich sitze hier im Bunkerzimmer. Das ist ein richtiges Bunkerzimmer.
Ja, das war kein Witz. Ich sitze tatsächlich im Bunkerzimmer. Es ist halt das Schlafzimmer der Kinder. Man sieht ja hinter mir das Doppelstockbett. Die schlafen im Bunkerzimmer nicht ohne Grund, weil das das sicherste Zimmer ist. Und wenn Krieg ist und wenn Raketenalarm ist, mache ich das hier alles zu und dann schlafen die weiter. Also die schlafen auch tatsächlich
Ja.
durch Krieg und Terroranschläge durch. Das ist halt auch eine verrückte Sache.
Spricht für einen
Aber
gesunden Schlaf.
ja, sehr, zum Glück. Aber natürlich ich als Mutter und als Mensch und auch als jemand, der nicht in sowas reingeboren wurde, ist ja auch ein großer Unterschied, ob du damit aufwächst oder ob du damit erst ab deinem 21. Lebensjahr konfrontiert wirst. Ich habe natürlich Angst, aber auch gebürtige Israelis haben Angst, ne? Man, die Angst ist ja auch wichtig, so, die schützt dich irgendwo auch. Aber wir leben halt jetzt hier. Ich kann hier nicht weg. Der Vater meiner Kinder ist hier. Meine Kinder wollen hier auch nicht weg. Ich will hier auch nicht weg. Jetzt, ne, da muss man dann halt irgendwie mit
Ja.
klarkommen. Aber das ist schon hart
Weißt
manchmal,
du,
ja.
wofür die Menschen, also das klingt immer so schön, wenn man sagt, man kämpft für die Demokratie, man demonstriert für die Demokratie. Aber wenn du dir Israel anguckst, dieses Land irgendwie von vielen Ländern der Welt gehasst, von vielen Menschen der Welt verachtet, für das Verhalten, Israels, wofür kämpft man dann eigentlich in diesem Land, wenn man ständig in der Gefahr des Krieges lebt, wenn man ständig in der Gefahr des Terroranschlags irgendwie sich befindet? Was ist es, was die Israelis für ihr Land und ihre Demokratie so auf die Straße gehen motiviert? Warte mal, der Satz war nicht
Also ich
richtig, aber ich
möchte,
glaube, du kriegst die Frage, du weißt, was
ja,
die
ich habe
Frage
welche
ist.
verstanden.
Ja.
Verstanden, was du sagen willst. Also ich will jetzt gar nicht pathetisch sein, ja. Ich finde auch so ein bisschen, also ich bin zwar israelische Staatsbürgerin, ich bin auch zum Judentum übergetreten. Das heißt, ich fühle mich hier schon zugehörig, so ist es nicht, ja. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie als gebürtige Deutsche so diesen pathetischen Hammer irgendwie so rausholen. Aber es gibt ein Lied, das heißt En Makom Acher. Es gibt keinen anderen Ort. Und das sagt es eigentlich sehr gut aus. Es gibt genau einen jüdischen Staat auf dieser Welt, wo bei allem, was hier schwierig ist, ja, man als Jude in gewisser Weise sich sicher fühlen kann. Denn auch wenn es Terrorismus gibt, es gibt hier ein System sozusagen, was einen schützt. Ja, es gibt eine Polizei, die eigentlich dafür da ist, dich zu schützen. Und es gibt ein Militär, das dafür da ist, dich zu schützen. Während natürlich, wenn du in Frankreich bist oder in Amerika oder in Deutschland, bist du da so ein bisschen als Jude dem ausgeliefert. Ja, und das verstehen die meisten Menschen um dich rum nicht, was es bedeutet, Antisemitismus ausgeliefert zu sein. Das ist hier sehr, sehr anders. Ja, du hast, das ist das Heimatland, so, weißt du, das ist das, was das große Wunder, ja, dass es ein Volk geschafft hat, an den Original Place sozusagen zurückzukehren, eine Sprache zu wiederbeleben, die eine tote Sprache aus der Bibel war, ja, und ein modernes Land aufzubauen, in dem zumindest in großen Teilen des Landes Menschen so leben können, wie sie möchten, ja, ob sie schwul sind und Kinder haben wollen oder ob sie alleinstehende Frauen sind, die Kinder haben wollen oder ob sie whatever, ja. Das ist der große Erfolg Israels. Und es gibt genügend Menschen in diesem Land, die das verstehen, dass das ein riesiger Erfolg ist, ja, und diese Heimstätte sozusagen, die jüdische, zu haben und die das schützen wollen. Und die meisten von diesen Menschen verstehen aber auch, dass eben auch 20% Araber zu diesem Land gehören und dass die Besatzung moralisch schwierig und verquer ist und falsch ist. Ja? Also, und das sind eigentlich die Leute, glaube ich, die gerade kämpfen dafür, dass Israel eben nicht wie seine Nachbarn totalitär wird, sondern genau dieses Wahnsinns-Traumprojekt irgendwie in gewisser Weise bleibt.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war auch ein sehr gutes Schlusswort. Bisschen pathetisch, aber das ist okay. Ich glaube ja, dass du, wenn man da so immer 13 Jahre in Israel lebt, dann hast du, glaube ich, auch eine große Liebe zu diesem Land. Und ich meine, jeder, der schon mal in Tel Aviv war, kann das, glaube ich, verstehen. Tel Aviv ist so ein bisschen so, für mich so, das Tokio des Nahen Ostens. Du kannst da nicht hinfahren und wiederkommen und sagen, hier möchte ich nie wieder hin. Jeder, der eigentlich in Tel Aviv war, will eigentlich da sofort sich so eine verschrumpelte Bauhauswohnung irgendwo besorgen und irgendwie so 20 Meter vom Strand entfernt leben und wie du schon sagtest.
Ja, ey, mal ganz ehrlich, abgesehen davon, dass Tel Aviv so toll ist und so, aber es ist auch schwierig, nicht ein bisschen pathetisch zu sein, weil es ist ja wirklich unglaublich, dass dieses jüdische Volk, was wirklich über Jahrhunderte überall verfolgt wurde, es geschafft hat, ein Israel wieder aufzubauen. Also ich meine, man vergisst das manchmal.
Das spürst du dem Land auch an. Also tatsächlich dieser Stolz und diese ganz eigene Ausprägung von Nationalismus, es ist ja am Ende ist es das ja auch, die kannst du diesem Land sehr stark anspüren. Ich habe letztes Jahr ja sehr viel mit dem israelischen Militär auch recherchiert, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, weil ja sehr viel Technik aus Israel für diesen Krieg verwendet werden soll und wird und auch für die europäische Zukunft. Mhm. Und dass man kann ja an Israel, wie dort Militär eingesetzt wird, gruseligerweise hoffentlich nicht einen Ausblick auf europäische Zukunft bekommen. Also so, ich meine, kurz nachdem der Krieg in der Ukraine losging, wurde gesagt, wir holen uns jetzt den Iron Dome. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich so dachte, so, okay, es ist jetzt schon so weit, dass wir den Iron Dome uns holen müssen und dann hier auf dem Alexanderplatz so eine Kassette steht.
Aber der Iron Dome ist das Geilste, muss man echt mal sagen, ne? Also ich meine, was für eine Entwicklung, ganz ehrlich.
Ja, wir haben da kann man auch kritische Fragen zu stellen, weil sie sagen ja, 98% der Raketen werden abgefangen. Und wenn du dann so den zum Beispiel Raphael, der Entwickler dieses Iron Domes, wenn du den dann mal auf so einer Messe fragst, aber 2% reichen doch, um Menschen zu töten. So, und dann sind die auch so, die kommen halt immer durch. Und dann meine ich, aber dann gibt's da nicht eine Methode, die günstiger ist, um sowas, weil das ist ja schweineteuer, so ein Iron Dome. Also ich glaube, eine abgeschossene Rakete kostet, glaube ich, $40,000. Und wenn du dann
Ein bisschen mehr, ja.
Ja, es gibt so verschiedene, es gibt diesen David Sling und es gibt so verschiedene große Varianten, aber diese, und dann fragst du halt, ey, die Rakete von der anderen Seite kostet halt $12. So, oder $100. Also das ist halt so, in welchem Verhältnis steht Militär wozu? Also man kann dazu auch kritische Fragen stellen, hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht und auch dem Repräsentanten von Raphael auch.
Ja, und ich meine, das ist natürlich auch was, dieser Krieg ist gar nicht auf gleichem Level, ne? Also natürlich ist es gefährlich, was aus Gaza kommt, aber natürlich haben die gar keine Chance.
Ja.
Das ist halt auch so.
Das ist wahr. Und damit haben wir auch noch krasses Shitstorm-Potenzial in diesen Podcast reingepackt mit diesem wunderbaren letzten Satz. Finde ich schon gut, weil ich glaube, in keinem Land wird diese Debatte so heiß debattiert wie in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also so neben teureren Gurken ist, glaube ich, sozusagen, wo man sich in diesem Konflikt positioniert, die zweitwichtigere Entscheidung in Deutschland. Ist immer ein bisschen mein Gefühl, aber auch das, ich schweige dazu lieber. Ich hab irgendwann als Journalist beschlossen, ich bin kein Nahostexperte, ich ziehe mich da raus aus dieser Debatte, es ist nicht meine Aufgabe, da eine Haltung oder eine Meinung zu, eine Haltung habe ich dazu, aber eine Meinung dazu bringt keinen weiter, wenn ich eine Meinung habe.
Das sage ich auch immer. Ey, deswegen bin ich Schriftstellerin geworden und schreibe eigentlich Romane, damit ich mich damit auch nicht auseinandersetzen muss. Aber Dankeschön für diese 40 Minuten.